die Presse.
Ab welchem Alter sollen Kinder und Jugendliche Social Media nutzen dürfen? Ab 14, 15 oder gar erst 16 Jahren? Das ist eine wirklich gute Frage und eine, die derzeit in ganz Europa, auf der ganzen Welt viel diskutiert wird. Das ist, was wichtig ist, am Freitag mit einer längeren Folge zum Wochenende. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. In Österreich gibt es noch keine politische Einigung über ein Social-Media-Verbot. Aber die Zeit scheint doch durchaus zu drängen, denn viele Jugendliche hängen an ihren Smartphones wie Süchtige an der Nadel. Und nicht nur die übrigens, sondern auch vielen Erwachsenen geht es nicht anders. Die Debatte hat in Österreich jüngst ein wenig neuen Stoff bekommen durch eine ORF1-Doku, in der 69 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren mit ihrem Lehrer das Experiment gewagt haben, 3 Wochen komplett auf ihr Smartphone zu verzichten. Übrigens nicht alle Jugendlichen haben diese 3 Wochen bis zum Ende geschafft. Anna-Sophie Standl war selbst handysüchtig, wie sie heute sagt. Sie war nämlich Influencerin und Social-Media-Managerin für andere und außerdem auch Bloggerin und sie ist bis zu 8 oder 9 Stunden pro Tag an ihrem Smartphone geklebt, bis sie mit 30 Jahren einen Schlaganfall zum Umdenken gezwungen hat. Heute berät sie Kinder, Jugendliche und Eltern und Erwachsene im Umgang mit den digitalen Herausforderungen und sie ist sehr radikal in ihrer Einstellung zu Social Media, wie Sie gleich hören werden. Ihr Unternehmen heißt passend Disconnect Me und Anna-Sophie Standl ist heute bei mir zu Gast. Zuerst würde ich ganz gerne mal wissen, welche sozialen Netzwerke nutzt du heute?
WhatsApp, hin und wieder YouTube, weil ich habe mir ein Klavier gekauft und mache YouTube-Tutorials. Und auch hin und wieder noch Instagram, ja, wenn ich mal was für die Arbeit poste, was sehr selten vorkommt.
Okay, und wenn wir jetzt ein bisschen zurückreisen, sagen wir so vielleicht nicht ganz 10 Jahre, aber so 8 Jahre, wie war das damals? Da gab es natürlich auch noch ein paar Netzwerke, die es heute gibt, so in dem Ausmaß von heute nicht, aber wie viel hast du damals genutzt?
Also es war hauptsächlich Instagram, das ich genutzt habe, sehr exzessiv. Und YouTube war da auch noch ein im Gespräch sozusagen, da habe ich meine oft so, wenn ich reisen war, so Follow-me-arounds gemacht und solche Geschichten, die ich dann auf meinem Blog verlinkt habe, aber eigentlich hauptsächlich war es Instagram.
Und kannst du dich noch erinnern, wie viele Stunden Screentime du am Tag hattest?
8 bis 9 Stunden, ja. Und ich habe schon natürlich berufliche Dinge gemacht, aber dann driftet man halt auch schnell mal ab und dann kommt man in dieses Doom-Scrolling rein und dann wird es schwierig aufzuhören.
Mit 30 ungefähr war es dann irgendwann zu viel. Wann hast du gewusst oder gemerkt, jetzt muss ich was ändern, so geht's nicht weiter?
Der ausschlaggebende Punkt war mit 30 mein Schlaganfall, den man bis heute nicht, also wo man bis heute nicht weiß, warum der aufgetreten ist. Also ich habe sämtliche Untersuchungen damals gemacht. Ich war dem Oberarzt ein Rätsel. Er hat immer den Kopf geschüttelt. Na, was ist mit Ihnen, Frau Standl, was ist da los? Und ich war halt sehr jung und habe eigentlich sehr gesund gelebt, mich gesund ernährt, habe Sport betrieben. Also keine dieser Untersuchungen hat irgendwas ergeben. Und irgendwann dann hat mich mal ein Arzt gefragt, ob ich recht viel Stress habe in meinem Leben. Und ich habe diese Frage dann damals noch verneint, weil ich mir gedacht habe, ich habe hier ein cooles Leben, ich kann von überall aus arbeiten, habe meine Kunden, praktisch alles in der Tasche. Aber wenn du halt von überall aus arbeiten kannst, kannst du halt auch immer arbeiten. Und das war mir damals einfach nicht bewusst. Die Frage hat mich dann doch ein bisschen beschäftigt und ich habe dann irgendwann einmal angefangen, Dr. Google zu fragen. Dr. Google hat ausgespuckt, dass ich digitalen Stress hatte. Und dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen in digitalen Stress und habe mir gedacht, Gott, ja, kenne ich alles. Und bin dann auch drauf gekommen, dass eben die mentale Gesundheit darunter leiden kann, wenn man Social Media falsch verwendet und zu viel verwendet. Und auch da habe ich mich in sehr vielen Symptomen wiedergefunden und habe mir gedacht, schlimm. Habe dann weitergelesen und bin drauf gekommen, dass es sehr vielen Menschen heutzutage so geht und vor allem auch Kinder und Jugendlichen. Und das hat mich dann am meisten schockiert. Und dann war es so, dass ich immer mehr und mehr das Gefühl hatte, also erstens mal bin ich draufgekommen, dass ich handysüchtig bin durch dieses Recherchieren sozusagen. Und dann bin ich immer mehr und mehr draufgekommen, dass ich das eigentlich alles nicht mehr machen möchte und habe dann eine Ausbildung gemacht zur Diplom-Mentaltrainerin und habe dann eben versucht, meinen Lifestyle-Blog in einen so Mental Health Blog umzuwandeln, wo ich mich dann aber auch trotzdem immer wieder erwischt habe und geschaut habe, wie viel Reichweite hat mein Beitrag, ja, was für Kommentare gibt es, wie viele Likes hat der, bla bla. Und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert so auch nicht. Und immer mehr und mehr hat mich das Ganze dann eigentlich genervt, sage ich mal. Vor allem auch, weil ich dann angefangen habe, über Tricks von sozialen Medien zu lesen, mit welchen Tricks sie uns so lang wie möglich am Bildschirm halten. Und ich wurde im Endeffekt immer wütender auf Instagram. Vor allem, als ich dann auch gemerkt habe, als ich mich dann nach meinem Schlaganfall, weil ich konnte meine linke Seite nicht mehr bewegen, also nicht mehr ganz, nicht mehr alle Teile, und war dann auf Reha und habe mich halt dann mal um meine Gesundheit gekümmert und dann hat halt Instagram sofort meine Reichweite gedrosselt und dann habe ich da auch angefangen zu lesen darüber und ich wurde im Endeffekt immer wütender und habe mir gedacht, das ist alles so, ich fühle mich so veräppelt und habe dann irgendwann gecuttet und habe dann gesagt, so aus, jetzt mag ich nicht mehr.
Das heißt, es war eigentlich der Schlaganfall, zwar ein singuläres, recht dramatisches Ereignis, aber es hat dann trotzdem noch gedauert, bis du dann verstanden hast, so geht's nicht weiter.
Genau, ja.
Und was sind die Folgen des Schlaganfalls dann auch nach der Reha gewesen? Ist was geblieben?
Also ich kann nach wie vor schlecht laufen. Am Laufband funktioniert es, weil da hilft mir das Laufband ein bisschen. Aber es ist nach wie vor sehr schwierig, weil mein linkes Bein schnell müde wird. Wenn ich zum Beispiel in der Nacht aufwache und die Toilette aufsuche, dann ist auch mein linkes Bein langsamer, also weil mein Gehirn halt, sage ich mal, nicht 100% da ist, weil es halb schläft. Solche Sachen merke ich dann noch und auch ein bisschen Kraft im linken Arm und ja, aber sonst ist Gott sei Dank, ich war sehr eifrig.
Das ist jetzt
eifrig.
7 Jahre her, nicht?
Lass mich rechnen, ja, genau.
Das heißt aber trotzdem, würdest du jetzt sagen, so richtig miteinander verbinden, ja, du hattest digitalen Stress, mentalen Stress, aber so richtig eine Erklärung dafür oder auch eine direkte Zusammenhang
hat es nicht gegeben.
Nicht gegeben.
Nein, überhaupt
nur, dass
nicht.
Man das einmal klarstellt.
Ja, genau.
Okay. Und wie lange hat es dann gedauert, bis nach diesen verschiedenen Erkenntnismomenten, wie ich es jetzt nennen würde, dein Leben verändert war und du wieder normal warst? Und vor allem, du hast jetzt gerade sehr zwischendurch so gesagt, ich habe erkannt, dass ich handysüchtig bin. Wie bist du diese Sucht losgeworden? Wie lange hat das gedauert?
2 Jahre im Endeffekt. Also es war schon, weil ich es halt beruflich gemacht habe. Gell? Das ist halt trotzdem nochmal, ich habe damit mein Geld verdient. Ich habe mit Social Media meine Miete bezahlt. Ich habe mit Social Media mein Essen bezahlt. Ich habe mit Social Media meinen Urlaub bezahlt. Und deswegen war das natürlich gar nicht so einfach, da aus diesem Rad auszubrechen. Aber es hat ungefähr 2 Jahre gedauert. Ich bin dann wieder babysitten gegangen. Gar nicht laut sagen. Aber irgendwas musste ich ja machen und wollte aber partout nicht mehr in dieses, auch nicht Social Media für andere machen. Also ich wollte auch nicht mehr Social Media Management machen. Mich hat da irgendwie, wenn ich nur dran gedacht habe oder wenn ich auf Karriere.at dann die Stellenanzeigen gelesen habe dazu, da hat sich wirklich mein Magen umgedreht. Also es hat sich so angefühlt, also der Bauch spricht mit dir. Meiner hat ganz laut gesprochen, hat gesagt, nein, das will ich nicht mehr. Und ja, und dann kam mir irgendwann die Idee, dass ich eben mit dem Thema anderen vielleicht helfen könnte.
Okay, genau. Und wenn es heute mal zu viel wird und man eben auch, obwohl der Job jetzt ein anderer ist und nicht mehr direkt mit dem, oder eigentlich nur mal indirekt mit dem Smartphone und digitalem Leben zu tun hat, weil darum geht es ja jetzt irgendwie, weil darüber sprechen wir dann auch gleich. Was machst du heute, wenn du erkennst, dass du wieder dazu neigst, zu viel Zeit dort zu verbringen oder dass dich das zu sehr packt?
Diese Momente habe ich sehr, sehr selten und ich habe halt auch meine eigenen Regeln. Also ich versuche, ist natürlich nicht immer möglich, weil wenn ich jetzt dann in eine Schule gehe und einen Workshop mache und nicht weiß, wo die Schule ist, brauche ich natürlich Google Maps. Und das heißt, ich habe dann auch da mein Handy in der Hand, aber dann ist es halt ein Navi und nichts anderes. Und ich versuche auch zum Beispiel, was ich sehr schlimm betrieben habe. Früher war dieses Second Screening, also Fernsehen und nebenbei dann Doomscrolling betreiben und nichts kriegst so richtig mit. Das mache ich gar nicht mehr. Also mein Handy ist, dann liegt einfach woanders, wenn ich am Abend was anschaue und so. Also ich komme nicht mehr in dieses oder selten in diese Situationen rein, weil ich halt auch nicht Social Media mehr am Handy habe. Dieses Gefühl, dass einem langweilig ist, im Gehirn ist nicht gerne langweilig. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich manchmal dann beim Gassi gehen doch mein Handy mitnehme, dass ich dann einfach zum Handy greife und aha, das ist so schön, ich will ein Foto machen. Deswegen nehme ich bewusst mein Handy gar nicht mehr mit.
Aber du hast ein Smartphone, also ja. Kein Tastentelefon.
Nein, ich habe kein Tastentelefon.
Okay, ja. Also ich habe jetzt schon kurz mal mitgedacht, erste Regel, die mir auffallen ist, kein Second Screen, also wenn man etwas schaut oder mit Menschen zusammen ist, nicht das Handy zwischendurch verwenden oder dann daneben als zweiten Screen. Bei so Dingen wie Spazierengehen, Laufen oder eben auch Gassi gehen mit dem Hund, am besten gar nicht mitnehmen. Und das Dritte, das finde ich sehr spannend, darüber reden wir vielleicht später noch, gar kein Social Media auf dem Smartphone. Also gar nicht erst Instagram, YouTube und Co. installieren. Das also ist natürlich was, glaube ich, wirklich vielen Menschen sehr schwer fällt, weil dafür ist es ja irgendwie auch da.
Das Schlimme halt, was bei Social Media ist, sobald du das halt in der Hosentasche hast, es ist immer sofort da und du kannst dich sofort ablenken von deinen Gedanken und das wollen wir meistens leider. Und im Gehirn ist halt auch nicht gerne langweilig. Deswegen, wenn wir in einem Lift, auf einen Lift warten oder wenn wir auf einen Bus warten oder wenn wir auf der Rolltreppe stehen, es ist Doomscrolling hoch 10, aber dem Gehirn muss langweilig sein. Wir brauchen diese Ruhephasen für unser Gehirn. Ich habe meinem Gehirn jahrelang keine Pause gegönnt, außer beim Schlafen, wo es dann wirklich auch schon so weit war, dass ich halt Schlafstörungen entwickelt habe.
Die eingangs erwähnte Doc1-Reportage im ORF heißt das Handy-Experiment. Da haben 69 Jugendliche und ihr Biologielehrer von einem Gymnasium in Gänserndorf in Niederösterreich 3 Wochen auf ihre Smartphones und jegliche soziale Medien verzichtet. Das ganze Experiment hat in diesem Jahr, im Frühjahr, ungefähr im April, stattgefunden. Der Sender und Moderatorin Lisa Gardenstetter haben die Jugendlichen dabei begleitet und sie auch aufgefordert, Tagebuch zu schreiben und mit einer Handkamera ein Videotagebuch zu führen. Statt ihrer Smartphones haben die Jugendlichen Tastenmobiltelefone bekommen. Und auch das war ganz spannend zu sehen, wie schwierig es war, sich auf diese Tastentelefone einzustellen, wenn man das gar nicht gewöhnt ist. Die Doku ist, wie ich finde, sehr aufschlussreich, teilweise befremdlich und sogar beängstigend. Aber ich glaube, fast jeder von uns wird sich darin irgendwo wiederfinden. Den Link zu dieser Doku finden Sie auch in den Shownotes. Wie hat nun Anna-Sophie Standl, die Ex-Influencerin, die sich so viel mit diesem Thema beschäftigt und selbst eben, wie sie sagt, einmal handysüchtig war, dieses Experiment erlebt? Hat sie irgendetwas daran überrascht? Habe ich sie gefragt.
Eigentlich nicht, weil ich alles halt von mir selber kenne, weil ich weiß, hey, auf einmal habe ich die Vögel wieder zwitschern gehört oder gesehen, wie schön die Wiesenblumen sind und habe dann mal einfach Wiesenblumen gepflückt und solche Sachen. Ja, das sind so Dinge, die mir lange, lange Zeit nicht aufgefallen sind. Ich bin aber so aufgewachsen, ich habe als Kind schon Wiesenblumen gepflückt, was mich schockiert hat oder wo ich einfach so diesen Effekt hatte mit, ui, das eine Mädchen, das bei 14 bis 16 Stunden am Tag war, als sie ihren 18. Geburtstag hatte, hat sie ihr Handy aufgedreht. Und sie war ja am Anfang, sie hat gesagt, ja, sie hat teilweise schon sehr aggressiv reagiert auf manche und war sehr launisch und schnell mal überfordert und so. Und als dann die erste Nachricht kam und ihr Gesicht geleuchtet hat, da habe ich mir dann gedacht, ui.
Aber es war ja dann sogar so, dass sie hat zuerst, finde ich, so war sie sehr erfreut und richtig euphorisiert, dass Sophie, da kamen ja dann ganz viele Nachrichten und dann, es war auch wirklich gut gemacht, ist das einfach die Kamera auf ihr geblieben und es ist minutenlang die ganze Zeit blink, 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 blink. Also es waren, glaube ich, tausende Nachrichten, genau, die da in 2 Wochen oder was, weil sie hat sehr früher abgebrochen wegen ihres 18. Geburtstags. Und dann hatte ich irgendwann den Eindruck, auch in ihrem Gesicht und ihrem Ausdruck ist es gekippt. Mhm. Und sie hat fast sich schon wieder ein bisschen davor, sie hatte eine Ehrfurcht bis Angst davor, was da alles eigentlich für Müll kommt.
Ja, ja, also das es waren hauptsächlich Snapchat-Nachrichten und man hat am Anfang wahnsinnig gemerkt, wie das Dopamin einkickt. Ja, so Nachricht, oh, und ich habe Geburtstag und sicher, es ist aufregend und natürlich, jede Nachricht gibt uns Dopamin, ja. Das ist ganz klar und das ist aufregend und das ist natürlich für Jugendliche noch viel aufregender. Das ist, ja, aber wie du sagst, sie hat dann gesagt, ah ja, jetzt ist es vorbei und dann, ah, na doch nicht. Also irgendwann ist es dann auch zu viel, ja. Also zum Beispiel manche Kinder erzählen mir dann auch, dass sie dann einfach aufhören, weil sie sich so, also zum Beispiel TikTok gucken und irgendwann kommt dieser Punkt, wo sie sich leer fühlen. Ja, und ich weiß genau, wie das ist, ja. Dieser Punkt, wo du dann denkst, was habe ich eigentlich heute geschafft? Ja? Ich fühle mich so leer, ich fühle mich so nutzlos. Und an diesem Punkt war ich sehr, sehr, sehr oft in meinem Leben damals, als ich Social Media beruflich gemacht habe. Und vielen Kindern geht es so. Ja? Und das ist etwas, wo dann das Dopamin dann einfach einbricht und wo du dann auch, du gewöhnst dich ja an dieses Dopamin. Das bedeutet, dass das ja dann auch irgendwann einmal, du brauchst schon dieses Level und dann ist es auch schon nicht mehr genug. Ja, und irgendwann droppt das Ganze dann in eine Art Depression, weil man halt das Gefühl, man macht ja nichts, man bewegt sich nicht, man schafft nichts, man schafft die Mathehausaufgabe nicht, man macht das nicht, man räumt nicht das Zimmer auf, wie man der Mama versprochen hat, man räumt nicht die Spülmaschine aus, wie man der Mama versprochen hat oder so. Das ist etwas, wo es dann einfach wirklich kippt, ja.
Übrigens, ein Aspekt in der Doku war auch noch sehr spannend. Die Jugendlichen, die ja wie gesagt alle zwischen 15 und 17 Jahre alt waren, die haben für den Zeitraum des Experiments ein Tastentelefon zur Verfügung gestellt bekommen, damit sie mit ihren Freunden und ihren Eltern in Kontakt bleiben können. Und da hat es sich gezeigt, wie schwer es den meisten von ihnen gefallen ist, mit diesem Gerät ohne Internet umzugehen und vor allem aber auch SMS und Nachrichten auf dem Gerät mit diesen kleinen Tasten zu tippen. Auch das war also ein Teil der Erfahrung dieses Experiments, 3 Wochen komplett ohne Smartphone auszukommen. Zurück zu meinem Gast Anna-Sophie Standl und zu meiner nächsten Frage. Das heißt aber, wenn wir das jetzt auf den Alltag umlegen, ich meine, 3 Wochen ist, wie wir gesehen haben, in der Doku recht lang für manche. Es haben ja von den 69 Jugendlichen, die mitgemacht haben, zwischen 15 und 17 Jahren, auch einige abgebrochen. Es haben nicht alle geschafft. Nur die 3 Wochen sind irgendwann vorbei. Ich meine, ich glaube, es gibt einen ganz tollen Nebeneffekt, dass man jetzt ein halbes Jahr später sagen kann, ein Viertel dieser Kinder hat nach wie vor deutlich weniger Screentime als davor, aber eben nur ein Viertel. Der Rest ist genau dort wieder gelandet wie davor. Ich frage mich nur, was mache ich mit dieser Info? Also ja, sie sollen das wieder lernen, aber wäre es nicht auch eine Idee, dass man das fast einführt, dass man sagt, weiß ich nicht, eine Woche handyfrei pro Quartal, einen handyfreien Tag, smartphonefreien Tag. Das alles ist aber halt so schwierig, weil wie soll man das umsetzen? Also ich meine, in dem Fall war ja auch der Gruppendruck durch den Lehrer, der das initiiert hat und die Doku da, dass man das gemeinsam macht und schafft. Ja, was sind da deine Gedanken dazu?
Also meine Gedanken sind, dass es ein klares Verbot geben müsste. Für Kinder also Jugendlichen unter 16 Jahren sollte eigentlich Social Media gar nicht genutzt werden dürfen.
Aber ist da nicht der Run auf die Social Media vielleicht noch größer?
Naja.
Also noch, wenn man etwas nicht darf, macht man es ja dann ganz gerne erst recht.
Natürlich, aber dann muss man halt mit irgendwelchen KI-Tools arbeiten, dass Gesichter erkannt werden oder sonst irgendetwas, dass wir, wie es der Kollege auch in dieser Live-Sendung gesagt hat, was ich sehr spannend fand, dass also das Problem ist, sind oft wir selbst. Ja, weil wir uns denken, ja, aber wie wird es dann, genauso wie die Eltern dann, ja, mein Kind wird dann zum Außensetter, nein, wird es nicht, sucht euch Verbündete, fangt klein an, dass ihr dann im Endeffekt eine kleine Gruppe seid, die kein Handy hat oder kein Social Media hat. Und natürlich, Verbote ist eh ganz klar, dann wird es auf einmal spannend, aber es ist trotzdem was anderes, weil du halt dann einfach keinen Zugang hast dazu. Ja, am besten auch, wenn du kein Smartphone hast, dann kannst du dir Instagram gar nicht runterladen. Ja, und solche Verbote finde ich absolut wichtig, weil wir haben dann auch irgendwann gemerkt, okay, Zigaretten rauchen ist vielleicht nicht so toll und dann wir haben noch im Flugzeug rauchen können und weiß ich nicht was und jetzt gibt's das alles nicht mehr, wir dürfen nicht mehr mal in den Lokalen rauchen oder sonst irgendwas, also ich rauche eh nicht, ich habe nie geraucht, aber die Menschen verstehen ja dann eh, okay, das ist ein Problem, wir müssen was dagegen machen und natürlich gibt's dann immer bei paar Jugendlichen, die ausbrechen. Und es wird auch immer Jugendliche geben, die sagen, okay, Drogen sind nicht erlaubt, aber ich probiere das trotzdem. Ja, also es wird immer ein paar Jugendliche geben, die sagen, okay, Rauchen ist jetzt mittlerweile, glaube ich, erst ab 18, gell? Aber ich werde es trotzdem probieren, ja, weil mein Kumpel, der ist schon 21, der kann das kaufen oder was auch immer. Natürlich, ja.
Aber das heißt, die Frage ist jetzt, weil Social Media Verbot ab 16 sogar, es gibt ja einen Vorschlag von Vizekanzler Andreas Babler, der ab 15, also nicht ab, sondern bis eigentlich, Verbot bis. Und irgendwie kann sich Österreich da aber noch immer nicht wirklich einigen, weil auf EU-Ebene gäbe es da schon erstens einmal Guidelines für eine Altersverifikation auf Social Media und eigentlich auch schon Vorgaben, wie man damit umgehen könnte, so ein Verbot für Jugendliche, Social Media-Verbot einzuführen. Es gibt auch Länder wie Dänemark, Griechenland, Spanien, Frankreich und Italien, die hier schon weitaus mehr gemacht haben und auch schon restriktiver sind. Das heißt, höre ich dadurch, du wärst wirklich für ein radikales Verbot bis 16 und da jetzt gar nicht lange überlegen. Ich meine, technisch eine Lösung müsste man wahrscheinlich eben finden,
genau,
für die Altersverifikation. Okay. Nochmal zurück zur Doku, was mich noch interessieren
Darf
würde.
Darf ich noch ganz kurz was anführen, warum ich für dieses Verbot bin? Weil die Kinder, also das Gehirn von den Kindern funktioniert ja ganz anders als unser Gehirn. Ja? Wir haben schon Probleme, das Handy wegzulegen. Wir haben schon Probleme, nicht die nächste Zigarette zu rauchen oder sonst irgendetwas. Aber je jünger man ist, desto schneller ist man von etwas abhängig, weil das Gehirn nicht bereit ist, mit so viel Dopamin umgehen zu können. Das heißt, wir machen im Endeffekt unsere Kinder selber süchtig, wenn wir wollen, dass sie kurz mal leise sind und sie vor YouTube setzen. Das ist unsere Verantwortung und das ist ein großes Problem und deswegen gehört es verboten, dass die Eltern auch verstehen. Mhm. Weil viele Eltern wissen es nicht. Ja? Viele Eltern geben ihren Kindern ein Handy und dass sie mal ein paar Stunden Ruhe haben oder ein paar Minuten Ruhe haben oder was auch immer. Aber das Problem ist, dabei verlernen die Kinder selbstständig sich zu beschäftigen, weil sie ständig diesen Reizen ausgesetzt sind und weil sie halt ständig davon ausgehen, beschäftigt zu werden. Deswegen gibt es heutzutage so viele Kinder, die sagen, Mama, mir ist langweilig. Ja, weil ihnen das Dopamin einfach fehlt. Und das Problem ist, wir schütten ja im echten Leben auch Dopamin aus, aber nicht so viel wie online. Online-Dopamin, das ist viel schneller da. Und es ist, wenn du ein lustiges Hundevideo guckst, dann ist das einfach, das macht Spaß, ja, du lachst. Manchmal lache ich Tränen, wenn ich sowas gucke, ja, weil es einfach wirklich lustig ist. Aber das Problem ist, Kinder können damit noch viel weniger gut umgehen als Erwachsene. Mhm. Und das wissen die meisten nicht. Das wissen die Eltern nicht. Sie geben ihnen das, damit sie einfach mal ein paar Minuten Ruhe haben, was ich verstehen kann, weil heutzutage einfach alles so viel ist. Ja? Mhm. Meistens müssen beide arbeiten, damit sie sich überhaupt ein Leben leisten können, ja, dass sie sich Kinder leisten können, etc. Und dann ist es aber so eine Spirale. Ja? Katze beißt sich in den Schwanz-Situation, weil dann hat man wieder weniger Zeit für die Kinder oder weniger Energie für die Kinder und man gibt ihnen dann halt dann das Tool. Mhm. Und wenn da ein Verbot herrscht und weiß, okay, das ist verboten, dann praktisch nehme ich nicht den Kindern die Möglichkeit, sich mit sich selbst beschäftigen zu können oder die Möglichkeit, fantasievoll irgendetwas auszuarbeiten, was sie gar nicht gemacht hätten, wenn sie auf YouTube Peppa Pig geguckt hätten oder so. Ne?
Wobei man sagen muss, das sind ja zwei verschiedene Dinge, über die wir hier gerade sprechen. Das eine sind Kinder und die Frage, ob man ihnen sehr früh schon Geräte in die Hand gibt, die ja nicht ihre eigenen sind, um was anzusehen. Und das andere sind die Jugendlichen. Das war ja auch bei dem Handy-Experiment 15- bis 17-Jährige, also schon deutlich ältere, auch schon sogar älter als über dieses Verbot, das jetzt gerade vorgeschlagen wurde, die natürlich schon viele Jahre am Suchthandy hängen. Und ich finde aber trotzdem, die beiden Dinge muss man ein bisschen unterschiedlich betrachten. Das eine ist die Frage, sollen Kinder, wie viel Screentime sollen sie haben bei Serien, bei all diesen Netflixen und Co. Und das andere ist, wie geht man mit einem Smartphone um? Ich finde nämlich schon, dass die Grundfrage, ab wann man, also ich finde ein bisschen weltfremd zu sagen, kein Smartphone bis zu einem bestimmten Alter, weil das ist auch unser Leben. Wir müssen, also wir haben gerade Navi erwähnt, es gibt auch in der Doku diese eine Szene.
Aber ein Jugendlicher braucht kein Navi.
Natürlich nicht, aber sie sind irgendwann einmal, also es wird klar sein, dass sie irgendwann ein Smartphone vermutlich, also 99% der Menschen nutzen eins. Das heißt, ich finde, es geht ja eher darum, sie früh genug daran zu gewöhnen, mit diesem Ding sinnvoll umzugehen und nicht ohne dem Ding.
Schaffen sie nicht. Und das ist das Problem.
Die Frage.
Das schaffen sie nicht. Das können sie nicht schaffen, weil das Dopamin sie so in den Bann zieht und Social Media mit so vielen Tricks arbeitet, dass sie so lang wie möglich am Bildschirm sind. Wenn wir nur alleine an den Algorithmus denken, wenn wir alleine an die Lesebestätigung denken, wow, da sind jetzt die blauen Häkchen sind schon an, warum schreibt mir der nicht zurück? Ja, dann wirst du wahnsinnig, dann fängst du an, dir irgendwelche Geschichten zusammenzuspinnen, weil wir Menschen uns halt gerne gegenseitig kontrollieren, obwohl wir selber nicht gern kontrolliert werden. Aber das Problem ist, Social Media möchte, dass wir so lang wie möglich am Bildschirm sind. Und die Kinder, die Jugendlichen, also ich rede jetzt wirklich von denen, und die schaffen das nicht. Und was bei uns schon schwierig ist, wie lange brauchst du denn, dass ein Gehirn fertig entwickelt ist? 25 bis 30 Jahre, bis alle Teile im Gehirn komplett fertig entwickelt sind. Vorne in unserer Stirn liegt der präfrontale Kortex, der ist fürs logische Denken verantwortlich, ist dafür verantwortlich, dass wir mit Emotionen gut umgehen können und ist dafür verantwortlich, mit Dopamin gut umgehen zu können. Jetzt heißt, je jünger du bist, desto weniger kannst du damit umgehen. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich bin jeden Tag in einer Schule, heute wieder in der Petrusgasse, gleich bei euch um die Ecke, ich habe gefragt, wie viele haben ein kleines Geschwisterl, ja, das YouTube gucken dürfen. Ja, haben ein paar aufgezeigt. Sage ich, und wie viele von den Geschwistern werden aggressiv, wenn man ihnen das Tablet wegnimmt? Ja, alle haben aufgezeigt. Sage ich ihnen, ja, das ist, weil sie ihnen das Dopamin weggenommen wird. Ja, die sind da praktisch schon, die können dann viel weniger gut aufhören. Und wenn du, ob du jetzt 16 bist oder 17 bist oder 18 bist, same thing. Ja, und das Problem ist natürlich, wie du sagst, man gewöhnt sich ja dran. Man gewöhnt sich dran. Wenn du alt, also wenn du aufgewachsen bist ohne, dann hast du eine viel größere Chance, nicht da reinzufallen.
Wobei jetzt, da hake ich jetzt gleich ein, weil ich bin eben deutlich älter und ohne dem aufgewachsen. Social Media kam wahrscheinlich erst in meinen 20ern ungefähr. Und bin natürlich genauso, jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört, Erwachsene sind auch gefährdet. Bin genauso gefährdet und beobachte an mir selbst, dass ich sicherlich meine Screentime und meine Nutzungszeit in den letzten Jahren, also gerade erst auch die letzten 1, 2, 3 Jahre, vielleicht schon seit der Pandemie, noch einmal deutlich erhöht habe, weil diese Geräte mehr werden, weil es mehr Social Media gibt, weil ich natürlich auch einen Beruf habe, der sehr nah an diesen Dingen ist. Das heißt also, ich würde sogar verneinen, dass ich, nur weil ich es bis 25 nicht hatte, gar nicht, also nicht so leicht darauf hineinfallen. Ich glaube, es gibt ja auch wahrscheinlich 40 plus Menschen, die auch handysüchtig sind.
Es gibt 60-Jährige, die in der U-Bahn Candy Crush spielen und vergessen auszusteigen. Also es heißt ja nicht, dass du nicht aufgeklärt wirst. Ja, die Generationen sollen ja trotzdem den Umgang lernen, bevor sie sollen ja schon wissen, was dieses Tool macht und was dieses Tool kann und wie man es gesund verwenden kann, weil es gibt ja coole Sachen da drauf. Ja, wenn ich zum Beispiel in Mathe schlecht bin, schaue ich mir Lehrer Schmidt Videos an. Ja, es gibt es ja, man kann das ja gesund verwenden. Das ist ja das. Also das heißt ja, das eine Verbot schließt ja nicht aus, dass man nicht lernen kann, damit gut umzugehen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel so aufgewachsen wären, dass wir schon gewusst hätten, hey, Mark Zuckerberg will das und das von uns und deswegen macht er das und das mit uns, oder diese Flammen sind dafür da, dass du auf Snapchat, dass du süchtig wirst im Endeffekt, dass du da jeden Tag zurückkommst und irgendwann einmal sinnlose Fotos von deinen dreckigen Schuhen machst oder sonst irgendwas. Wenn wir Aufklärungsarbeit machen, dann wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass sie es ab 16, erstens einmal sind sie es nicht gewohnt, zweitens sind sie ohne Dopamin, ohne diesen Dopamin-Rush aufgewachsen. Natürlich brechen dann manche da aus und sind da wieder drinnen oder sonst irgendetwas. Von dem können wir, also das, es gibt nach wie vor Kinder, die anfangen zu rauchen, obwohl wir jetzt schon jahrelang wissen, dass, also Kinder, Jugendliche, obwohl wir jetzt schon jahrelang wissen, dass das ungesund ist. Also es ist nicht was, wo ich sagen kann, nur mit diesem Verbot wirst du nie süchtig werden. Ja, keine Ahnung. Aber wenn wir die aufklären, wenn wir trotzdem im Digi-Unterricht erklären, hey, das und das machen Social Media mit uns, so verändert sich das Frauenbild durch Social Media, wenn du dann einmal online bist und dir irgendwelche Videos anguckst. Das Problem ist ja, dass die in einer Entwicklungsphase auch anfangen, Social Media zu gucken, wo sie wahnsinnig verunsichert sind mit sich selbst. Und das ist ja das Nächste, dass wir uns ja automatisch, wir machen das unbewusst, unser Unbewusstsein vergleicht sich ja ständig. Und wenn dann da ein 12-jähriges Mädel ist und sich irgendwie Kim Kardashian anguckt oder sonst irgendwie Kylie Jenner oder sonst irgendwelche Paula Wolf-Geschichten oder so, sonst irgendwas, die machen das ja automatisch, dass sie sich im Unterbewusstsein damit vergleichen und dann irgendwann auch vielleicht durch die Nutzung von Beautyfiltern oder oder so halt unzufrieden werden.
Jetzt wollte ich gerade fragen, Beautyfit, welche Netzwerke und welche Tools sind besonders gefährlich? Also was ist besonders zu vermeiden?
Präsentationsplattformen sollten vermieden werden auf jeden Fall. Also Präsentationsplattformen wie zum Beispiel TikTok, wo man halt präsentiert, wer man ist, was man hat, wie man aussieht, was auch immer. Dann natürlich Instagram ist auch so eine Präsentationsplattform. Aber das Problem ist, dass mittlerweile schon Snapchat wird auch mit Spotlight zum Präsentationsplattform. Und es geht immer mehr um dieses... Bei Snapchat zum Beispiel, da gibt es ein Rating, ja, 10 Punkte, wenn du hübsch genug bist oder also auf 1 bis 10, also da raten sie sich gegenseitig, ja, also das ist nicht in Ordnung, das ist ein Verbrechen an der Kindheit und Jugend.
Und wie ist das mit Netzwerken, auch WhatsApp zum Beispiel, Gruppen, wo man auch so beobachtet, dass es sehr in geworden ist, fast schon in Echtzeit, die ganze Zeit miteinander in Kontakt zu bleiben. Also eher auch Snapchat, aber vor allem auch WhatsApp, dass man ständig sich sozusagen updatet innerhalb eines Freundeskreises, einer Freundinnengruppe.
Also das Problem ist, dass die Kinder einfach absoluten digitalen Stress verspüren. Und je jünger die Kinder sind und je jünger sie WhatsApp nutzen, desto eher sind sie dann einfach wahnsinnig gestresst mit diesem Teil, weil sie nicht wissen, wie man damit gut umgeht. Wenn ich jetzt in einer ersten Klasse Gymnasium bin und dann haben sie alle eine WhatsApp-Klassengruppe. In dieser Klassengruppe wird gespammt. Ja, das sind dann einzelne Buchstaben, verschiedene Sticker, die dann auch von Mitschülern, teilweise auch von Lehrpersonen gemacht werden und dann verschickt werden. Oder 17.000 Mal Hallo oder wie geht's? Oder also sinnlose Nachrichten. Ja, ich frage dann die Kinder immer, um was geht's, also was soll eine Klassengruppe bewirken? Ja, wenn jetzt zum Beispiel, ja, ich habe mein Mathebuch vergessen für die Hausaufgabe, kannst du mir das abfotografieren oder so irgendwas? Dann macht das Sinn. Aber das Problem ist, das glauben die Eltern, ja, Kinder brauchen WhatsApp, damit ich mit ihnen in Kontakt sein kann. Das ist auch okay familiär. Wenn du jetzt eine Tante hast, wie zum Beispiel meine Nichten, ja, die jünger waren, haben die auch WhatsApp bekommen, um mit mir halt in Kontakt sein zu können, weil Oberösterreich, Wien, ja. Aber das ist was anderes, wenn du mit Familienmitgliedern schreibst, als mit Kindern im gleichen Alter. Und dann schicken sie sich Spam-Nachrichten, dann haben die teilweise 999 plus Nachrichten am Handy. Das löst digitalen Stress aus. Die Kinder sind wahnsinnig überfordert. Dann wird online viel schneller gestritten. Ja, sie verstehen irgendwas falsch. Dann kommt das erste Schimpfwort, dann kommt das nächste Schimpfwort und dann merken sie, wie leicht es ist, weil da keine Lehrerin ist, die sagt, hey, das macht man nicht oder sonst irgendetwas. Kinder sind damit überfordert. Jugendliche können das schon besser. Ja, Jugendliche, ein 16-Jähriger würde nicht einzelne Buchstaben verschicken und Spam-Nachrichten und sonst irgendetwas, die können das einfach schon besser.
Und was macht man dann, wenn man, also ich finde auch da wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist dieses zu viel Nutzen, das auch runterbringen und das andere ist das richtige Handysucht. Das ist ja die Frage, ob das dann wirklich bei jedem Jugendlichen gleich eine Handysucht ist. Aber wenn es eine ist, wie bekomme ich jemanden da überhaupt runter? Ist das nur möglich mit radikalem, so wie du es gemacht hast, radikal quasi Ausstieg, Handy weg und so weiter? Oder gibt es auch andere Wege?
Ich glaube nicht, dass es andere Wege gibt, ehrlich gesagt, weil auch ich habe mein Handy von mir selbst verstecken müssen. Ich bin nach Hause gekommen, habe mir einen Sessel geschnappt und habe mein Handy ganz oben auf das Küchenkastel gelegt und habe den Sessel wieder weggeräumt, damit ich es zumindest mal für ein paar Stunden nicht anschaue. Das waren harte Stunden, ja, und mein Gehirn war schon ausgereift zu der Zeit. Das heißt, ich konnte mit Dopamin eigentlich schon besser umgehen als viele Kinder und Jugendlichen. Und natürlich ist es auch unterschiedlich. Manche Menschen können das besser verarbeiten, manche weniger gut. Trotzdem, es ist etwas, das viel Kraft braucht und ich glaube, dass da ein Radikalkur sozusagen einfach am sinnvollsten ist.
Und was können Eltern da tun, um ihre Jugendlichen zu unterstützen?
Zuerst einmal so spät wie möglich ein Handy zulegen. Ja, wenn ihr wollt, dass eure Kinder, dass ihr tracken könnt, ja, weil viele ja in der Stadt wohnen oder so, bitte kauft eine Digitaluhr für Kinder. Also nicht da auch wieder, dass dann da alle Nachrichten reinkommen können oder dann Spiele teilweise drauf sind. Also macht's da, schaut's da wirklich, dass vielleicht nur die Kontakte der Eltern drauf sind und so, dass sie im Notfall einfach anrufen können zu Hause, also die Mama oder den Papa. Und dass man dann von da aus eben auch sieht, wo sich das Kind befindet. Ein Tastentelefon macht ganz viel Sinn, ja. Mittlerweile wird das auch immer mehr zum Trend bei den Jugendlichen. Es gibt schon jugendliche Gruppen, die sich so Flipphones kaufen und dann dadurch kommunizieren. Genau, also es gibt Möglichkeiten, sich gemeinsam, vor allem das Problem ist dann oft auch der Schulwechsel, ja, von 4. Klasse Volksschule, dann zum Beispiel in ein Gymnasium oder in die Mittelschule, da kennst du dann keine Eltern, kennst du keine Mitschüler, Mitschülerinnen, dann gestaltet sich das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, vielleicht kann man da vorab mit der Lehrerin sprechen oder mit dem Lehrer, damit man da einfach auch vielleicht Eltern findet, die auch ihrem Kind kein Smartphone kaufen, damit dann einfach mal zumindest ein kleines Grüppchen, wenn es 3 Kinder sind, die kein Smartphone haben. Ja, nur, dass sie sich halt einfach nicht alleine fühlen. Beziehungsweise natürlich ist es für die Eltern wahnsinnig schwierig heutzutage. Aber ich sage immer, sucht euch Verbündete. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder auch so viel Alternativen geboten werden, wie nur möglich. Also, dass einfach die Kinder sich nicht an dieses schnelle Dopamin gewöhnen. Lieber mal mit den Kindern gemeinsam Uno-Flip spielen oder sonst irgendetwas, bevor ihr einen Disney-Film schaut oder so. Natürlich, Disney-Filme sind super und ich schaue die auch gern, ja. Aber das halt einfach nicht zum täglichen Brot machen, sondern einfach wirklich den Kindern die Chance lassen, dass sie lernen, sich selbst zu beschäftigen.
Wie ist das eigentlich mit Erwachsenen? Wie viele Stunden Screentime sind normal?
Normal gibt's nicht. Also eine Krankenschwester hat so viel zu tun am Tag, dass sie wahrscheinlich eine Screentime von einer Stunde hat oder keine Ahnung. Ja, also es kommt erstens mal darauf an, was du arbeitest. Zweitens kommt es darauf an, welche Position du hast. Ja, wenn du eine Führungsposition hast, bist du wahrscheinlich mehr am Handy als jemand, der einfach ein Mitarbeiter ist oder so.
Aber wo ist ein Alarmsignal? Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir nachgeschaut, mein Durchschnitt, natürlich von Woche zu Woche auf meinem Smartphone, liegt irgendwo bei 4 Stunden. Wenn ich aber meinen Sonntag anschaue, also meistens ist es unter der Woche geringer, weil ich ja untertags
arbeite
und wieder an einem Screen sitze, nämlich am Computer. Und meine höchste Screen habe ich leider oft, gebe ich ganz ehrlich zu, schockt mich auch, am Sonntag. Zum Beispiel am vergangenen Sonntag 7 Stunden.
Ja, dann ist die langweilig zu Hause.
Ja, oder? Ich meine, was man dazu sagen muss, was ich vielleicht dann immer, es ist eine kleine Ausrede, man sucht da immer Ausreden, es wird auch gerechnet Spotify. Also wenn ich Podcasts höre, das finde ich eigentlich ein bisschen gemein, weil das ist ja keine Screentime. Also ich nutze natürlich, ich konsumiere auch schon wieder irgendwas, was mich ablenkt, aber ich mache nichts mit meinen Augen zumindest. Mhm. Und bei mir ist auch so, dass jetzt hier mit meinen Apple-Geräten, die sind verbunden, zum Beispiel mein iPad und mein Phone. Und es ist auch die iPad-Nutzungszeit drauf, wenn zum Beispiel ich oder auch eines meiner Familienmitglieder, eines der Kinder im Haushalt, in dem ich lebe, zum Beispiel auch was anschaut auf Netflix oder so. Das kommt natürlich auf diese 7 Stunden dann auch dazu.
Also
aber trotzdem, es ist viel.
Es ist nicht wenig, das stimmt. Aber man muss immer, zum Beispiel, ich lerne gerade Spanisch. Mhm. Und es ist natürlich einfacher, nicht Karteikarten, fette Karteikarten mitzuhaben jeden Tag, sondern vom Handy zu lernen. Das ist auch etwas, also ich schaue halt, dass ich da 15 Minuten meine Vokabeln lerne, aber komme dadurch natürlich auch wieder auf eine größere Screentime. Oder jetzt, wo ich im ORF war, komme ich auch auf eine größere Screentime, weil auf einmal alle möglichen Reposts und dort und da ein Kommentar und sonst. Natürlich, also es gibt Phasen, wo auch ich wieder länger am Handy bin oder so und das ist auch völlig okay. Ja, also es ist völlig okay, solange du es im Groß, alles mit Maß und Ziel. Ja, also genauso wie mit den Süßigkeiten essen, hin und wieder ist es okay, wenn es mal eine Tafel Schokolade isst. Jeden Tag solltest du das nicht machen. Aber es ist so, dass du zum Beispiel, wenn man Alternativen hat am Wochenende, ja, auch die Kinder, wenn die Alternativen haben, sich zum Beispiel schon was ausmachen, hey, am Sonntag gehen wir Fußball spielen oder machen wir das oder treffen wir uns dort oder machen das gemeinsam, dann sind sie gar nicht so viel am Handy. Ja, also wenn du dir was ausmachst fürs Wochenende, dass du Freunde triffst, dass du kochst für Freunde, dass du mit der Familie Radfahren gehst, dass du dir ein E-Boot auf der alten Donau ausborgst oder sonstiges, wenn du Pläne hast, dann ist es natürlich viel einfacher, nicht ständig am Handy zu sein. Wenn du dir nichts ausmachst, dann ist deinem Gehirn langweilig, dann bleibst sitzen
vor Instagram. Aber wir haben ja gelernt, dass es gut ist, wenn dem Hirn manchmal langweilig ist. Man muss die Langeweile eigentlich aushalten. Was bietest du in deiner Arbeit alles an? Also du berätst Schulklassen und Familien?
Genau.
Also Erwachsene und Kinder.
Genau. Ich bin in Volksschulen unterwegs, da geht es mehr. Natürlich erkläre ich ihnen, was Dopamin ist, halt auf kindgerechte Art und Weise. Ich rede da mehr auch über die Gefahren, also darf ich mit Fremden im Internet sprechen? Was ist die Snapmap zum Beispiel? Darf ich meinen Standort teilen? Oder wir sprechen eben über Kettenbriefe bei WhatsApp oder eben über Klassengruppen, dass das sehr überfordernd sein kann, was man dann am besten macht, wenn man in so einer Klassengruppe ist und dass das vielleicht gar nicht passiert, wenn man gleich Regeln bestimmt für diese Klassengruppe. Wir sprechen über Challenges auf YouTube, was mache ich nach, was mache ich nicht nach, wo muss ich aufpassen, was ist Fake. Wir sprechen auch über Filter natürlich und solche Geschichten. Und dann mit den älteren Kindern spreche ich, da machen wir Gruppenarbeiten, was sind die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Apps, wo wir dann eben Gruppen können manchmal vom Vorteil sein, manchmal eben auch von Nachteil, wenn man an die Klassengruppe denkt. Mit den Jugendlichen geht es dann eben um das Thema Sucht, also mit welchen Tricks arbeiten Social Media und auch Spiele, dass sie uns so lange wie möglich am Bildschirm halten, was macht das Dopamin mit uns, was will Mark Zuckerberg und Co. von uns, ja? Warum wollen die, dass wir so lange wie möglich am Bildschirm sind, und da geht es mehr um Aufklärungsarbeit und da mache ich Vorträge, mache ich aber auch Workshops zu dem Thema und dann geht es auch darum, die eigene Nutzung zu reflektieren, ich habe da einen Fragebogen gestaltet für die Jugendlichen, damit sie einfach mal sehen, hey, wie schaut mein Verhalten damit aus? Was sind die Ursachen? Was kann passieren? Also nicht die Ursachen, was sind die Symptome von einer Handysucht? Ja, ab wann ist es zu viel und solche Geschichten? Und mit den Eltern, also ich bin mittlerweile in Vereinen für werdende Eltern, also da sitzen dann die schwangeren Mamis drinnen mit ihren Partnern, wo es dann zum Beispiel um das Thema geht, Kleinkind am Bildschirm. Was ist zu früh? Wie funktioniert das Gehirn der Kinder? Was können sie aufnehmen? Was können sie verarbeiten? Und solche Geschichten, kognitive Einschränkungen etc., was alles passieren kann, wenn man einem Kind das zu früh gibt im Endeffekt. Dann mache ich Workshops zum Thema erstes Smartphone bzw. Anfänge vom Smartphone. Wo muss ich aufpassen? Wie kann ich mein Kind schützen und unterstützen? Ab wann sind eigentlich diese Apps? Mit welchen Tricks arbeiten die? Auch da wird das wieder aufgearbeitet, damit die Eltern das auch verstehen. Dann, was die Kinder alles so gucken. Ja, gibt es die Toilet-Videos, Italian Brain Rot, keine Ahnung, niemand weiß wahrscheinlich, was das ist. Außer die Kinder, ja. Googelt das mal, dann seid ihr schockiert. Und dann helfe ich auch Eltern, um mal ein bisschen die digitale Welt besser kennenzulernen. Was ist Snapchat? Wie funktioniert Snapchat? Was sind Flammen? Was sind Streaks bei den Spielen? Was ist die Snapmap? Wie funktioniert TikTok? Wenn du zum Beispiel TikTok aufmachst, also die Kamera aufmachst, dann ist automatisch Musik an und ein Filter, ein Glättungsfilter. Also, und ich frage dann die Kinder mal, was sagt dir TikTok da damit? Und alle so, ja, dass du hässlich bist, sage ich, ja, genau. Also, und dann frage ich sie immer, finden sie, ob sie das gut finden? Und dann alle so, nein, ja. Und das wissen halt viele Eltern nicht. Und ich bin jetzt auch gerade dabei, dass ich eine Weiterbildung für Pädagoginnen und Pädagogen mache, damit auch die mal wissen, zum Beispiel Volksschulpädagoginnen und Pädagogen, was ist eigentlich Roblox? Ja, was für Spiele gibt es da? Brookhaven und das und dort, damit ich einfach da, damit die einen Überblick bekommen. Genau. Und ich bin auch mittlerweile in Firmen gebucht, wo ich auch für Eltern Workshops mache, aber auch Thema Homeoffice, wie kann ich da besser unterscheiden zwischen Arbeit und Freizeit oder eben auch, also generell, also dass du einfach besser Arbeit und Freizeit halt unterscheiden kannst. Mit diesem digitalen Gerät ist es ja nicht so einfach, ne?
Okay, sehr spannend. Wir werden den Link zu deinem Unternehmen Disconnect Me auch in die Shownotes stellen und werden jetzt an dieser Stelle aufhören. Es war sehr interessant. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne. Ich sage danke.
Ja, und Ihnen sage ich danke, dass Sie uns zugehört haben. Das war Was wichtig ist am Freitag, dem 19. September. Wir wünschen ein wunderbares Wochenende und zum Schluss noch eine Bitte: Damit dieser Podcast weiter wachsen kann, brauchen wir dringend Ihre Hilfe. Abonnieren Sie, was wichtig ist, unseren Podcast im Streamer Ihrer Wahl, hinterlassen Sie uns ein Like oder einen Kommentar oder schreiben Sie uns direkt an unser Postfach podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Am Montag hören Sie uns wieder und zwar mit einer ganz besonderen Folge. Lassen Sie sich überraschen und machen Sie es gut.